Es gibt ein Recht auf Rausch. Das zu verbieten, empfinde ich als äußerst problematisch. Auch im Entzug findet Zelltod statt, unter Umständen sogar noch massiver wie durch die Droge selbst. Das darf man nicht unterschätzen. Entzug ist was sehr Gefährliches für unser Gehirn. Mit diesen Real-Life-Untersuchungen stoßen wir ein neues Zeitalter in der medizinischen Forschung an.
Der Amboss-Podcast. Medizin zum Hören. Von Amboss, der Wissensplattform. Praxisrelevant, leitliniengerecht und unabhängig. Heute mit einer Folge zum Thema Drogen und Sucht. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, Arzt aus der Amboss-Redaktion. Wenn man eine schwere Infektion hat, dann nimmt man ein Antibiotikum und ein paar Tage später geht es einem dann meistens wieder deutlich besser. Antibiotika haben, das ist bekannt, eine durchschlagende Wirkung. Bei Abhängigkeitserkrankungen haben wir so wirksame Medikamente leider nicht. Noch nicht, möchte man sagen, denn es tut sich wirklich viel in der Suchtforschung und deswegen werfen wir heute einen Blick auf brandneue Erkenntnisse und laufende Studien und erfahren obendrauf, welche neuen Medikamente uns vielleicht schon bald zur Verfügung stehen, um Betroffenen zu helfen. Dazu begrüße ich herzlich Professor Rainer Sparnagel. Er ist wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Psychopharmakologie am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim und er hat selbst über 10 Meta-Analysen zum Thema Sucht durchgeführt. Außerdem ist er Sprecher des Forschungskonsortiums TRR265, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, zu entschlüsseln, wie Suchterkrankungen entstehen und wie man sie behandeln kann. Professor Sparnagel, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie heute zu Gast im Amboss-Podcast sind.
Ja, vielen Dank, dass Sie mir die Möglichkeit geben, heute zu dem Thema einige Informationen rüberzubringen. Es ist ja ein Thema, was letztendlich breit die Gesellschaft anspricht und betrifft letztendlich ganz viele, viele Menschen.
Auf jeden Fall ein Riesenthema. Lässt sich das in Zahlen bemessen? Wie groß ist das Problem?
Wenn wir die globale Perspektive nehmen, dann können wir mal per Daumen sagen, die Hälfte der Weltbevölkerung konsumiert regelmäßig Drogen. Nur um das an verschiedenen Drogenklassen zu illustrieren, 2,2 Milliarden Menschen konsumieren regelmäßig Alkohol, 1,3 Milliarden Menschen rauchen. Wir haben circa 250 Millionen, die illegale Drogen, wie jetzt Kokain, Heroin konsumieren. Wir haben zunehmend viel Cannabiskonsumenten, an die 200 Millionen. Dann gibt es natürlich noch viele andere Drogenklassen, die wir nicht so in Europa im Blick haben. Zum Beispiel Kat oder die Betelnuss. Betelnuss kauen im asiatischen, südostasiatischen Raum spielt eine große Rolle. Kat spielt eine große Rolle im Jemen und in anderen Ländern auf der arabischen Halbinsel. Also da kommen noch andere Drogenklassen dazu. Und ja, wir können sagen, dass circa die Hälfte der Weltbevölkerung regelmäßig Drogen konsumiert. Und daraus resultieren natürlich viele Probleme. Wenn wir alleine auf die Mortalität schauen, also wie viele Todesfälle stehen denn im Zusammenhang mit Alkoholkonsum global, dann sind es pro Jahr 3 Millionen Todesfälle. Nur um mal die Relation zu sehen, wenn wir nochmal zurückgehen auf die Corona-Pandemie, da haben wir letztendlich eine komplette soziale Isolation weltweit gemacht. Die Welt hat nicht mehr funktioniert und wir hatten pro Jahr 3 Millionen Tote assoziiert mit diesem Virus. Und genauso viel nehmen wir aber jährlich in Kauf allein durch Alkoholkonsum. Wir reden jetzt nicht mal von Toten mit Nikotinprodukten, also Tabakprodukte. Da haben wir ja natürlich auch sehr hohe Zahlen. Also Sie sehen, das geht alles im Millionenbereich. Und das hat nicht nur auf Mortalitätsebene, also auf Todesfälle, sondern wir haben natürlich auch andere gesundheitliche Folgeerkrankungen. Also wenn Sie regelmäßig Drogen konsumieren, dann haben Sie auch viele andere Erkrankungen, ja. Und sagen wir allein in Europa 23 Millionen Menschen, die eine Alkoholabhängigkeit haben. Also nur um so diese Zahlen mal zu nennen, was das global für Ausmaße hat. Natürlich sehen wir, dass in Deutschland Genauso 10% aller männlichen Todesfälle sind direkt die Folge von Alkoholkonsum. Das hat natürlich auch enorme wirtschaftliche Kosten. Dann geht das in Milliardenbereich, den wir jährlich hier zu verzeichnen haben, als volkswirtschaftlichen Schaden.
Etwa die Hälfte der Weltbevölkerung konsumiert Drogen. Ungefähr 10% aller Todesfälle bei Männern in Deutschland sind mit Alkohol assoziiert. Die Schäden gehen in die Milliarden. Das sind natürlich wahnsinnige Zahlen, die auch unser Gesundheitssystem und die Menschen hierzulande natürlich sehr stark belasten. Drogen konsumieren ist aber nicht gleich Sucht, ne? Wie sieht's da aus?
Also es bedeutet nicht, wenn Sie regelmäßig eine Droge konsumieren, dass Sie auch süchtig werden. Da muss noch vieles zusammenkommen. Sagen wir mal so als Faustregel, zwischen 10-20% der Personen, die regelmäßig eine Droge konsumieren, können süchtig werden. Und das ist jetzt nicht nur für Alkohol, sondern auch für andere Drogen. Es ist eine Fehleinschätzung, zum Beispiel bei Opiaten, dass sobald man Opiate zu sich nimmt, also Heroin, dass man dann gleich süchtig wird. Für viele Menschen, die das konsumieren, ist das sogar aversiv und die würden das nicht mehr danach anrühren. Also das ist nicht so, dass wenn ich jetzt eine Droge konsumiere, auch gleich süchtig werde. Bei Nikotin kann sich das schneller einschleichen und da haben wir auch höhere Zahlen. Wenn Sie da regelmäßig rauchen, ist die Suchtgefahr tatsächlich sehr hoch. Das hat mit diesem ganz schnellen, wiederholten Konsum zu tun, was wir jetzt auch bei Verhaltenssüchte sehen. Wir reden zum Beispiel die Nutzung von Social Media und die führen zu ganz schnellen Rückkopplungsschleifen im Belohnungssystem und können letztendlich auch sehr schnell zu süchtigen Verhalten führen. Aber prinzipiell ist es so, wenn Sie Drogen regelmäßig konsumieren, bedeutet es nicht gleichzeitig, dass Sie eine Sucht entwickeln müssen. Da muss noch einiges dazukommen.
Spannend, dass Sie Social Media ansprechen. Man unterscheidet ja ganz generell substanzgebundene Abhängigkeiten von substanzungebundenen Abhängigkeiten, also Verhaltensabhängigkeiten, wie beispielsweise Internet, Nutzungsstörungen, Glücksspielsucht. Wer da einen Überblick zu bekommen möchte, auch was Epidemiologie beispielsweise angeht, kann gerne bei uns ins Kapitel Abhängigkeit und Drogen schauen. Da ist das alles aufgeführt. go.amboss.com/sucht-kapitel ist der Link dorthin, steht aber auch nochmal in den Shownotes. Ich hätte jetzt noch eine vielleicht etwas provokante Frage. Wenn jetzt die Hälfte der Weltbevölkerung Drogen nimmt, könnte man dann nicht sagen, das ist vielleicht einfach was Menschliches, das gehört zum Menschen dazu?
Absolut. Also ich würde sagen, es gibt ein Recht auf Rausch. Ja, also das zu verbieten, empfinde ich als äußerst problematisch. Die Rauscherfahrung kann ja auch sowohl aus kultureller Sicht wie auch aus der Entwicklung der persönlichen Entwicklung auch positive Aspekte haben. Wir müssen jetzt nicht nur das Negative gleich mit dem Konsum von Drogen sehen, sondern wir würden ja wohl kaum die Hälfte der Weltbevölkerung konsumieren, wenn das nur negative Konsequenzen hätte.
Ein ganz spannendes Thema. Damit könnte man wahrscheinlich ganze Podcast-Episoden füllen. Da verlassen wir dann natürlich aber so ein wenig das Feld der Medizin. Da geht's ja dann auch in den sozialpolitischen, in den anthropologischen Bereich hinein. Aber spannend allemal. Ich habe jetzt nochmal eine andere Frage. Wir haben jetzt manchmal von Abhängigkeit gesprochen, manchmal von Sucht. Ist denn das überhaupt das Gleiche?
Wir unterscheiden körperliche Abhängigkeit von Sucht. Sucht ist letztendlich die psychologische Problematik, ja, während die körperliche Abhängigkeit somatische Entzugssymptome sind, wenn ich zum Beispiel die Droge nicht mehr konsumiere. Das sehen Sie beim Alkoholiker zum Beispiel durch Zittern, durch starke Stressbelastung und so weiter. Das kann bei Benzodiazepinen ist es zum Beispiel gerade auch mit Schlafstörungen sehr problematisch, kann sehr lange dauern. Aber normalerweise ist das auch klinisch gut beherrschbar. Das ist eine Entgiftung, die dann gemacht werden muss. Und die Patienten sind letztendlich nach einigen Tagen sozusagen entgiftet und die körperliche Abhängigkeit ist dann nicht mehr problematisch. Also auch bei Opiatabhängigen ist das nach einigen Tagen klinisch in Griff zu bekommen. Anders mit der Sucht. Die Sucht, die ist ein Phänomen, die letztendlich ein Leben lang begleitet, wenn sie sich mal manifestiert hat. Man kann mit der Sucht leben, man kann ein drogenfreies Leben führen, aber wenn sie mal süchtig geworden sind, nach den Kriterien, die wir nutzen, auf die kann ich gleich mal eingehen, dann bleiben sie letztendlich ein Leben lang in der Gefahr, einen Rückfall zu bekommen. Sie bekommen die Sucht nicht los. Sie können sie im Griff halten, aber sie kriegen sie nicht los.
Wissen wir denn, warum manche Menschen süchtig werden und andere nicht?
Ganz klar spielen genetische Faktoren eine Rolle. Ja, das ist eine Erkrankung, die letztendlich schon von unserer genetischen Grundausstattung stark abhängig ist. Es gibt Risikogene und wir sind seit vielen Jahren auf der Jagd, um solche Risikogene zu identifizieren mit genomweiten Assoziationsuntersuchungen. Und man kann dann sogenannte genetische Risikovarianten identifizieren. Das hat man auch im Suchtbereich für Nikotinabhängigkeit, für Alkoholabhängigkeit, für Opiatabhängigkeit, schon viele Varianten, Risikovarianten identifiziert. Und wenn Sie eine ganz ungünstige Konstellation haben, gehen wir von Zwillingsstudien und von Adoptionsstudien ab, gehen wir letztendlich von einem 50-prozentigen maximalen genetischen Risiko aus, dann kann das viel erklären, ob Sie denn Sucht bekommen oder nicht. Ja, das können Sie letztendlich auch ganz einfach schon in Ihrem eigenen Verwandtschaftskontext sehen und klären. Wenn Sie sehen, dass in der Verwandtschaft ein Onkel, Geschwister ein Alkoholproblem haben oder ein Rauchproblem und das tritt gehäuft in der Familie auf, dann haben sie garantiert schon eine genetische Vorbelastung. Also die Genetik spielt eine ganz große Rolle, aber es kommt natürlich, was machen die anderen 50%? Ja, und die 50%, das ist jetzt wirklich maximale Vererblichkeit. Es sind die Umweltfaktoren, insbesondere meine persönliche Historie, was passiert im Laufe des Lebens, zum Beispiel kindliche Erfahrungen, negative Erfahrungen, sind ein echter Risikofaktor. Ich möchte nur ein Beispiel nennen, wenn jetzt ein 8-9-jähriges Kind, die Eltern beide beim Autounfall ums Leben kommen, dann kommt eine ganze Kaskade, dann kommen Schulprobleme dazu, ein Heimkind. Nur um das mal zu verdeutlichen, wenn Sie 4 oder mehr von solchen negativen Früherfahrungen haben, dann haben Sie schon ein 11-fach höheres Risiko, heroinabhängig zu werden. Nur als ein Beispiel. Sie haben 14-fach so hohes Risiko, einen Selbstmordversuch zu machen. Also die Historie, die spielt eine ganz, ganz große Rolle, wie ist auch der erste Kontakt mit Drogen, wann findet der statt, je später der stattfindet, umso besser ist es, je früher er stattfindet, umso schädlicher. Verschiedene Erkrankungsbilder können noch dazu beitragen, nehmen wir mal die Schizophrenie, 90% Patienten mit Schizophrenie sind Raucher. Nehmen wir ADHS-Patienten, jugendliche ADHS-Patienten mit 15, 16 haben schon 2,5-fach höheres Risiko, eine Cannabis-Abhängigkeit zu bekommen. Es sind somit viele Umgebungsfaktoren, andere Erkrankungsfaktoren und die Genetik, die im Zusammenspiel wann, in welchem Kontext ich Drogen konsumiere, letztendlich bedingen, ob ich eine Sucht bekomme oder nicht.
Vielleicht zoomen wir da am besten mal ins Gehirn rein. Was passiert, wenn jemand abhängig wird? Was passiert, wenn jemand süchtig wird auf neuroanatomischer, auf neurobiologischer Ebene?
es wäre vermessen zu sagen, wir würden schon genau wissen, wie denn die molekularen und neurobiologischen Prozesse sind, die letztendlich die Sucht bedingen. Trotzdem haben wir in den letzten 30 Jahren in dem Bereich der neurobiologischen Forschung enorme Fortschritte gemacht. Ich möchte es kurz illustrieren, wenn wir jetzt akut eine Droge konsumieren, dann spricht das sogenannte Belohnungssystem auf die Droge an. Das Belohnungssystem ist unser Motivationssystem. Das ist ein evolutionär uraltes System, weil es letztendlich dazu dient, dass wir auch etwas machen, dass wir motiviert sind, etwas zu machen. Wenn dieses System nicht existent wäre, wären wir antriebslos. Und die Drogen, die haben es jetzt geschafft, auf neurobiologisch-molekulare Ebene dieses System zu kidnappen. Die nutzen letztendlich verschiedene Eingangswege in das System. Das System sind einfach gesprochen vom Mittelhirn ausgehend dopaminerge Bahnen, die zum Nucleus accumbens, aber auch zum präfrontalen Kortex ziehen. Und zum Beispiel Opiatrezeptoren gibt es in diesem Belohnungssystem, und Opiate, Heroin greifen genau an diesen Rezeptoren an und befeuern dieses System. Ja, die sagen letztendlich dem System, das ist was ganz Tolles, weil das System ist hochaktiv. Es wird Dopamin freigesetzt und die Drogen führen sozusagen zu einem dauernden belohnten Prozess und werden deshalb wiederholt eingenommen. Das wird als was sehr Positives empfunden für das System. Also die Motivation wird Richtung Droge gelenkt und bei wiederholter Drogeneinnahme sensibilisiert sich das. Das System geht mehr und mehr auf die Droge ein und beim Abhängigen sehen sie sogar, dass letztendlich der ganze Fokus nur auf die Droge anspricht. Schon Drogenreize sind ausreichend, um das System zu befeuern. Ja, konditionierte Reize, wenn ein Heroinabhängiger eine Spritze liegen sieht für sich, dann ist das schon ein Drogenreiz und das System wird schon aktiviert. Das kam sowohl im Tierexperiment wie auch bei Neuroimaging-Experimenten bei Menschen zeigen. Und so richtet sich das immer mehr eingeengt auf die Droge aus.
Vielleicht hier eine kurze Zwischenfrage. Ist das auch der Grund, warum der Kontrollverlust auftritt?
Die Kontrolle, ob ich etwas tue oder nicht tue oder wie ich es mache, wird letztendlich präfrontal gesteuert. Unser Vierterhirn kontrolliert unser Verhalten. Und Drogen, insbesondere Alkohol, aber auch Cannabis im besonderen Maße, führt letztendlich zu einer Hemmung dieser präfrontalen Funktion, dieser Hemmungsfunktion und begünstigt somit auch noch die weitere Drogeneinnahme. Das sind dann oft toxische Effekte. Ja, da gehen auch neuronaler Zelltod haben wir durch Alkohol, nicht nur durch Alkoholkonsum oder Drogenkonsum, sondern auch durch den Entzug. Auch im Entzug findet Zelltod statt, unter Umständen sogar noch massiver wie durch die Droge selbst. Das darf man nicht unterschätzen. Entzug ist was sehr Gefährliches für unser Gehirn. Und wenn diese präfrontale Kontrolle wegfällt, dann wird das Drogeneinnahmeverhalten mehr und mehr unkontrolliert.
Okay, damit ist klar, wo Drogen ansetzen und wie es zum Kontrollverlust kommt. Was passiert, wenn sich eine Sucht entwickelt?
Wir haben dann langsam einen Shift hin zum dorsalen Bereich im Striatum. Und wenn etwas im dorsalen Striatum stattfindet, dann sind es automatisierte Prozesse. Ja, das ist Gewohnheit. Das sind dann Prozesse, die laufen sozusagen von selbst ab. Und das berichten ja auch viele Patienten, diese Gewöhnungsprozesse, ich mache das einfach so, ich bin es gewöhnt. Ja, das sind oft Drogeneinnahmen, die gar nicht mehr so der Kontrolle und des bewussten Handelns unterliegen. Gerade beim Rauchen ist es ganz evident, Raucher realisieren es oft gar nicht mehr, dass sie rauchen, finden oft auch Rückfälle genauso statt. Sie rauchen schon seit Monaten nicht mehr und dann kriegen sie einen Rückfall, dann fragt man retrospektiv, ja, wie war denn das? Ich hatte plötzlich eine Zigarette in der Hand und habe geraucht. Ich hatte es gar nicht mehr bewusst gesteuert. Und das zeigt letztendlich, dass auch diese Aktivitätsveränderung, diese dopaminerge Aktivitätsveränderung mehr in das dorsale Striatum zu automatisierten Prozessen hinläuft.
Lassen die sich darstellen, diese Veränderungen?
Also man kann natürlich durch PET-Untersuchungen, molekulare Neuroimaging-Untersuchungen auch Dopamin indirekt darstellen. Und diese Studien, die wurden mehrfach gemacht, die ganz klar zeigen, dass auch im menschlichen Gehirn nach Drogeneinnahme diese Dopaminfreisetzung stattfindet, dass auch dieser Shift hin zu dorsaler, striataler Aktivität, das kann man auch mit funktioneller Kernspintomographie feststellen. Wir haben auch Volumenveränderungen, die ich mit Neuroimaging-Methode darstellen kann. Wir haben Volumenverlust in diesen Gebieten des Belohnungssystems, aber insbesondere auch im präfrontalen Kortex, das habe ich ja schon beschrieben. Und wenn ich jetzt bei sehr stark alkoholabhängigen Patienten Hirnschnitte mache, dann kann ich auch da deutliche Veränderungen sehen. Also da ging dann doch auch schon viel kaputt im Bereich des Hippocampus, der auch besonders empfindlich ist. Und das sehen wir ja auch bei schwerst abhängigen Patienten. Die haben natürlich auch starke kognitive Einbußen.
Weil Sie gerade auch nochmal die Volumenminderung im präfrontalen Kortex angesprochen haben. Sie sagten ja auch, der Entzug selbst kann zu toxischen Effekten führen. Ist das denn auch der Fall, wenn wir den Entzug medizinisch begleiten oder treten dann diese Effekte nicht auf?
Den kann ich sicherlich besser kontrollieren und abdämpfen, weil das ja medikamentös begleitet wird, der Entzug, und es somit zu einer Abschwächung dieser neuronalen Überaktivität kommt. Das ist im Entzug das Hauptproblem, dass ich eine ganz, ganz starke Überreaktivität habe. Die Neurone feuern zu stark, es kommt zu einem hyperglutamatergen Status und es kann dann letztendlich durch Glutamat auch zu einem Zelltod kommen. Und das kann ich natürlich medikamentös abschwächen. Also von dem her ist, sagen wir mal, eine klinisch erfolgte Entgiftung sicherlich besser wie so ein ganz kalter Entzug. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, wenn ich einen Entzug mache, einen körperlichen Entzug, dann muss ich danach auch wirklich eine Entwöhnung durchführen. Also was wir in Deutschland insbesondere lange falsch gemacht haben oder nach wie vor ist, wenn ich eine OP habe oder wegen einer anderen Erkrankung im Krankenhaus bin und ich habe gleichzeitig ein Alkoholproblem, dann ist so eine Entgiftung gar nicht so sinnvoll, weil der Patient, wenn der nicht einwilligt oder von sich aus schon sagt, na ja, ich möchte eigentlich auch langfristig mit meiner Suchtproblematik klarkommen und ich möchte eine Entwöhnungstherapie machen, dann bedeutet dieser Entzug eigentlich nur eine kurzfristige Linderung und dann kommt wieder das Trinken oder die Suchtproblematik und wieder kommt der Entzug. Ich möchte sagen, dass wiederholte Entzüge wirklich schädlich sind und wir sollten es klinisch besser betrachten, dass Entzüge immer gekoppelt sind an eine Entwöhnungstherapie.
Ist das beim Rauchen auch so? Muss ich jetzt in Sorge sein, wenn ich mehrfach versuche aufzuhören und es klappt einfach nicht, dass ich dann dabei an Hirnmasse einbüße?
Also beim Rauchen ist es mit Sicherheit nicht so ausgeprägt wie bei Alkohol, aber auch die Suchtspirale, die wird durch wiederholte Entzüge angefeuert. Auch das ist ein Problem, ja. So regelmäßig leichter Konsum ist mit Sicherheit weniger schädlich, wie wenn ich ab und an richtig viel konsumiere. Und das sehen Sie beim skandinavischen Trinkmuster. Die Skandinaven trinken über die Population gesehen jetzt ja gerade mal halb so viel Alkohol wie die Deutschen und haben trotzdem eine höhere Suchtproblematik. Und das liegt an diesem sehr ungünstigen Drogenkonsummuster, sprich, die konsumieren wahnsinnig viel am Wochenende und unter der Woche wird gar nicht konsumiert. Dieses Drogenkonsummuster ist riskant.
Wir haben sowohl zum Thema Alkoholkonsum als auch zum Thema Rauchen Podcasts. Die findet ihr in den Shownotes und in dem Podcast zum Thema Rauchen mit PD Tobias Rüther von der Tabakambulanz der LMU in München. Da habe ich gelernt, dass Tabak stärker abhängig macht als Heroin. Die Rückfallquoten sind höher. Wie kommt denn das, dass manche Stoffe abhängiger machen als andere?
Also das Hauptkriterium ist letztendlich, wie schnell flutet eine Droge an. Das ist was ganz, ganz Entscheidendes. Wenn Sie rauchen, dann haben Sie einen sofortigen Effekt im Gehirn. Das steigt ganz, ganz schnell an. Bei der oralen Einnahme von Drogen, wie jetzt Alkohol, haben Sie eine ganz langsame Anflutung im Gehirn, im Belohnungssystem, an diesen molekularen Andockungsstellen und Prozessen. Das läuft letztendlich alles viel gemächlicher, langsamer an. Also spielt letztendlich die Applikationsform der Droge eine ganz wichtige Rolle. Und bei Nikotin ist es einfach so, dass ich ein ganz, ganz schnelles Anfluten habe und dass ich das ganz, ganz häufig wiederhole. Ich habe mehrere tausend Züge von der Zigarette pro Woche. Wenn ich Alkohol trinke, sind es vielleicht, sagen wir, 20 Einheiten. Deshalb, das Ganze hat sehr viel mit der Pharmakokinetik, sprich, wie schnell ist die Droge im Gehirn verfügbar, zu tun.
Dann würde ich gerne auf das Projekt TRR265 zu sprechen kommen. Sie arbeiten ja am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim und gemeinsam mit Forscherinnen und Forschern der Charité Berlin, der Uni Heidelberg und der TU Dresden haben Sie ein Konsortium gebildet. Was hat es damit auf sich?
Ja, wir haben uns als Forschungsverbund zusammengeschlossen. Wir sind über 50 Principal Investigators, die letztendlich in 25 verschiedenen Projekten verschiedene Forschungsfragen im Suchtbereich angehen. Und der Verbund hat viel Fahrt aufgenommen. Wir haben über 120 Leute, die zuarbeiten, die mitarbeiten als Doktoranden, als Postdocs. Und wir sind somit zu der großen Forschungsinitiative in Deutschland zu der Thematik Sucht geworden. Natürlich ist das jetzt sehr aus neurobiologischer Sicht. Wir machen keine epidemiologische Forschung. Wir wollen letztendlich verstehen, wie sind denn die verschiedenen Wege der Sucht? Wie kommt es bei Patient A oder B oder C zur Sucht? Wir wollen verstehen, was für Mechanismen sind dahinter. Es sind nicht bei jedem Patienten die gleichen Mechanismen. Da spielen sowohl die psychologischen wie die molekularen Mechanismen, können unterschiedlich sein. Da ist viel Variabilität. Es ist eine sehr heterogene Erkrankung. Und wir wollen es eigentlich verstehen, warum bei dem einen zum Beispiel mehr dieser Gewöhnungseffekt eine Rolle spielt, bei dem anderen mehr dieser Kontrollverlust eine Rolle spielt, aus psychologischer Sicht, oder die Einengung auf die Droge, während andere belohnende Aspekte im Leben keine Rolle mehr spielen, alternative Belohnungsprozesse. All diese Fragen stellen wir auf mechanistischer Ebene, wollen das molekular auch verstehen und diese Mechanismen nutzen wir dann in einer weiteren Forschungsdomäne, um Interventionen zu entwickeln, die hoffentlich auch dem einen oder anderen Patienten personalisiert zugutekommen. Wir sind natürlich schon lange auch in dem Zeitalter der personalisierten Medizin angekommen. Warum? In der Suchtforschung, weil es eine heterogene Erkrankung ist.
Also drei Domänen. Die eine untersucht, was führt zur Sucht. Die zweite schaut, was passiert im Gehirn. Und die dritte versucht dann aus den Ergebnissen heraus Interventionen zu entwickeln, die Betroffenen helfen können. Kann man denn bei Ihnen mitmachen?
Jederzeit. Wir sind natürlich wissenschaftlich aufgestellt und brauchten hauptsächlich die Mithilfe von wissenschaftlich geschultem Personal. Also man muss schon entweder biologisch oder psychologisch oder als Mediziner seinen Bildungsweg durchlaufen haben oder als Pharmakologe. Aber wir machen auch, und das ist wichtig, letztendlich eine patientenorientierte Forschung. Sprich, wir nehmen auch Patienten mit ins Boot und die machen Begleitforschung, die helfen uns und sagen, hey, wir wollen mal verstehen, was ihr hier macht und wir wollen das mal im Kontext von meiner eigenen Sucht verstehen. Partizipative Forschung, also sprich, wir involvieren auch Patienten aktiv, die uns immer wieder ihre Sicht widerspiegeln und wir auch unsere Fragestellungen oder Herangehensweisen so mehr und mehr an den Patienten adaptieren. Das ist sehr wichtig, weil wir brauchen auch Compliance. Wir brauchen ja auch Patienten, die in diesem Forschungsprogramm dabei bleiben. Und deshalb können wir nicht am Patienten vorbeiforschen, sondern müssen den Patienten auch im Boot behalten. Und das ist uns sehr gut gelungen. Wir haben eine große Kohorte von 900 Patienten letztendlich anvisiert. Da ging es die ersten 4 Jahre tatsächlich um Alkohol wieder, weil das natürlich das primäre Problem ist in Deutschland. Wir haben jetzt aber auch angereichert diese Kohorte durch Cannabiskonsum, weil es ja jetzt ein großes Thema mit der Teillegalisierung ist und wir auch die Problematik besser verstehen wollen. Und diese anvisierte 900 Patienten haben wir immerhin fast 800 ins Boot bekommen, rekrutieren können für eine einjährige Verlaufsuntersuchung. Wir haben die sozusagen per Smartphone begleitet in ihrem Leben und haben die in ihrem wirklichen Leben, nicht im klinischen Kontext, nicht in einer Praxis, nicht in einer artifiziellen Situation, nein, in ihrem eigenen Lebensbereich über ein Jahr lang begleitet und Millionen von Datenpunkten gesammelt über ihr Trinkverhalten im Alltag. Und dieses Real-Time-Monitoring, was die Medizin ja jetzt mehr und mehr macht, führt zu durchschlagenden Ergebnissen. Ich finde das wie eine Revolution in der gesamten medizinischen Forschung. Wir sehen auf einmal, dass ein Patient im klinischen Kontext sich komplett anders verhält wie in seinem häuslichen, alltäglichen Kontext. Und die Daten, die wir gesammelt haben und die Resultate, die wir dadurch bekommen haben, die sind frappierend. Die verändern tatsächlich auch unsere Sichtweise auf die Sucht mehr und mehr.
Gibt's da schon Zwischenergebnisse oder haben Sie vielleicht ein paar Beispiele, die Sie uns da schon nennen können?
Das sind Patienten, die meisten haben eine leichte bis mittelschwere Alkoholabhängigkeit. Wir haben aber auch Patienten dabei, die schon einen hohen Schweregrad haben. Und wenn wir denen ihr tagtägliches Trinkverhalten in ihrem Umfeld betrachten, dann bekommen wir haben das als Sägezahnmuster bezeichnet. Wir fragen die per Smartphone einfach so zufälligerweise, sag mal, wie viel Alkohol hast du heute getrunken oder wie viel Alkohol hast du gestern getrunken? Das sind sozusagen Befragungen über das Alkoholtrinkverhalten akut. Was passiert gerade? Und dann bekommen wir letztendlich ein Trinkmuster, das sieht wie ein Sägezahn aus. Diese Patienten können während der Woche eigentlich ganz gut mit Alkohol umgehen. Von Montag bis Donnerstag wird relativ wenig getrunken und plötzlich ab Freitag schießt es richtig hoch, Freitag, Samstag, Sonntag, gibt dann diesen Sägezahnpeak und dann geht's wieder runter. Und so geht es das ganze Jahr hinweg durch. Im Januar geht das ganze Sägezahnmuster runter. Im Januar trinken auch alkoholabhängige Patienten weniger Alkohol. Auch die können das kontrollieren. Ja, und das hängt letztendlich damit zusammen, dass das Sägezahnmuster um die Weihnachtszeit und Neujahr komplett aus dem normalen Muster rausfällt und zwei riesige Peaks entstehen. Und das ist ja auch oft, das wissen wir selbst, nach der Weihnachtszeit kommt meistens im Januar, meine Güte, jetzt muss ich mal ein bisschen mehr Sport machen, keinen Alkohol und so. Und auch unsere Patienten haben diese Absenkung im Januar und trinken dann wieder mehr. Und wir haben die Daten auch erhoben während der Pandemie und haben letztendlich gesehen, dass die Lockdowns gar keinen Einfluss hatten auf dieses Sägezahnmuster, was wiederum in so retrospektiven Studien ganz anders gesehen wird. Es wurde alles falsch letztendlich ja reportiert. Sicher gab es hier und da ein Cluster an Patienten, die auch auf den Lockdown anders reagiert haben, aber in der Summe hat sich da nicht viel getan. Also das sind jetzt nur ein paar Beispiele, wie der Alkoholkonsum über dieses Real-Time-Monitoring wunderbar erfasst werden kann und zu ganz neuen Einblicken führt.
Das heißt, auch süchtige Personen ziehen den Dry January durch, trinken nichts im Januar und das geht trotz Sucht.
Genau, genau. Dieser Verlust der Kontrolle steht so ganz stark im Zentrum der Suchttheorie. Aber wir haben das, glaube ich, aus unserem theoretischen Bild und aus unserer klinischen Beobachtung zu scharf gestellt. Wenn wir jetzt unsere Patienten anschauen, und zwar auf Kontrollverlust, ja, da hätte man immer gesagt, dass letztendlich ein Schwerstabhängiger immer einen Kontrollverlust hat. Das hat er nicht. Er kann das besser steuern wie gedacht, ja. Das Interessante ist, zwischen einem leichtabhängigen und einem schwerabhängigen Patienten gibt's da überhaupt keinen Unterschied. Also ich glaube, da ist ein bisschen eine Überbewertung von dem, was wir von der klinischen Beobachtung gemacht haben. Und auch schwerabhängige Patienten können kontrollieren, wie sie sich in Bezug auf Alkohol in bestimmten Situationen positionieren. Also das ist nicht so, dass ein Schwerabhängiger einen absoluten Kontrollverlust hat. Und das zeigt gerade so ein Real-Life-Assessment ganz anders, wie wenn ich das aus klinischer Sicht beobachte.
Ist dann der Kontrollverlust das wesentlichere Kriterium für eine Sucht als beispielsweise die Regelmäßigkeit des Konsums?
Absolut, absolut. Der Kontrollverlust ist das entscheidende Kriterium. Und trotzdem ist es schon spannend, dass bei einem leicht bis moderat abhängigen Patienten genauso durchschlagen kann wie beim schwerabhängigen. Also von dem her, Kontrollverlust spielt natürlich eine Rolle, das zeigen ganz klar die Daten, aber es gibt auch noch andere Faktoren, die entscheidend sind. Wir haben zum Beispiel Impulsivität. Ja, bisher hatten wir angenommen, je impulsiver, umso problematischer ist das Trinkverhalten. Und da gibt es ganz, ganz viele klinische Untersuchungen dazu und ganz viel theoretische Arbeiten und ganz viel präklinische Arbeiten, die genau das so belegen würde. Starke Impulsivität bedeutet gleich hoher Alkoholkonsum. Jetzt haben wir uns das in unserer Kohorte mal genau angeschaut und dieser Zusammenhang ist ganz stark abhängig vom Alter des Patienten. Der trifft nur für junge Patienten zu. Nur in der Altersgruppe 16 bis 33. wenn sie älter sind, wenn sie 51 bis 66 sind, dann dreht sich das sogar um. Je impulsiver sie sind, umso größer ist der Schutzfaktor. Sie trinken sogar weniger Alkohol. Völlig überraschendes Ergebnis, ja, dass sich in so einer Studie, wo wir die Impulsivität quasi am Smartphone getestet haben, in real life, und gleichzeitig den Alkoholkonsum erfragt in der alltäglichen Situation, ergibt sich dann plötzlich so ein Muster und völlig neue Erkenntnisse in dem Zusammenhang Impulsivität in Abhängigkeit vom Alter und Alkoholkonsum.
Das sind natürlich interessante Daten, gerade wenn es auch darum eingeht, dann eigene Patientinnen und Patienten einzuschätzen. Ich bin gespannt dann auf die Publikationen. Haben Sie denn noch Zwischenergebnisse, von denen Sie jetzt sagen würden, das ist für die Praxis, das ist für die Klinik besonders relevant?
Ja, der Faktor Stress. Wir sagen ja immer, Stress und Alkohol ist ein ganz klarer Zusammenhang. Wenn ich viel Stress habe, dann bin ich auch anfälliger für Alkohol trinken. Das stimmt so letztendlich nicht, ja. Da gibt es verschiedene Clusterbildungen. Das hatten wir auch letztendlich schon im klinischen Bild gesehen. Es gibt Leute, die unter Stressbelastung sogar gar keinen Alkohol mehr trinken. Die hören auf, weil es zu belastend wird. Da gibt es verschiedene Cluster. Aber was wir jetzt gefunden haben, und das möchte ich hier auf den Weg geben, wenn wir den empfundenen Alltagsstress, wenn wir das bei Frauen und Männern messen und den Alkoholkonsum, dann haben wir wieder einen altersabhängigen Effekt. Und zwar hat sowohl bei Frauen wie Männern, bei den älteren Gruppen von 31 hoch bis 66, hat Stress gar keinen Effekt auf den Alkoholkonsum in dieser Kohorte von 800 Leuten. Aber bei den jungen Altersgruppen haben wir einen stark geschlechtsabhängigen Effekt. Und zwar bei Frauen, die besonders viel eine starke Stressbelastung empfinden in ihrem Alltag, für die ist es protektiv. Die trinken weniger Alkohol, während es bei jungen Männern genau andersrum ist. Je mehr Stress sie in ihrem Alltag empfinden, umso mehr Alkohol trinken sie. Also wir haben hier plötzlich einen ganz starken Geschlechtsunterschied in Bezug auf Stress und Alkoholkonsum in dieser Real-Life-Kohorte gefunden.
Jetzt habe ich kürzlich in der ZDF-Sendung Wieso Ihre Kollegin vom Zentralinstitut, Frau Professor Anne Kobmann, gesehen. Die war ja auch mal bei uns zum Thema Alkohol im Podcast. Wie gesagt, hier ein Link in den Shownotes. Und die sagte jedenfalls in dieser Fernsehserie, dass gerade junge Frauen besonders anfällig seien, bei Stress, bei viel Leistungsdruck Alkohol zu trinken. Und zwar im Gegensatz zu den jungen Männern. Die würden eher trinken, wenn sie mit ihren Freunden in der Kneipe sind. Also nicht bei Stress, sondern wenn es lustig ist. Das ist ja jetzt ziemlich genau das Gegenteil von dem, was Ihre Daten zeigen.
Ich kann das jetzt nur auf diese Ergebnisse von unserer Kohorte beziehen. Und das ist auch das erste Mal, dass genau so ein geschlechtsspezifischer, gegenläufiger Effekt beobachtet wird. Frau Kobmann bezieht sich hier mit Sicherheit nicht auf diese Untersuchungen im alltäglichen Kontext, sondern bezieht sich auf diese retrospektiven Befragungen. Ich kann jetzt nicht genau sagen, auf welche Studie oder Studien sie sich da bezieht. Ich kann nur sagen, natürlich steht das, was wir hier in diesen 800 Personen sehen, die eine Alkoholabhängigkeit mehr oder weniger haben, dass das tatsächlich nicht im Einklang mit unserem normalen Forschungsbild, klinischen Bild und theoretischen Überbau steht, sondern das sind überraschende Befunde, auch mit der Impulsivität. Hätten wir das so nicht erwartet, diese altersabhängigen Effekte. Hier haben wir einen gegenläufigen geschlechtsabhängigen Effekt. Ich möchte nur sagen, mit diesen Real-Life-Untersuchungen stoßen wir ein neues Zeitalter in der medizinischen Forschung an. Und ein Patient verhält sich im Behandlungskontext komplett anders wie im Alltag. Und wir schaffen oft, gerade auch im psychiatrischen Bereich, in Entwöhnungstherapien und so, ein künstlichen Kontext, der ja so im Alltag gar nicht aufrechtzuerhalten ist. Und ich glaube, deshalb haben wir oft ein anderes Erscheinungsbild der Sucht in diesem, sagen wir mal, klinischen Kontext wie im alltäglichen Kontext. Und wir stoßen gerade diese Tür auf. Und na, ich kenne keine Studie weltweit, die über ein Jahr so viel Daten gesammelt hat bei so viel alkoholabhängigen Patienten wie wir in dieser Recode-Kohorte. Und wir staunen selbst immer wieder über unsere neuen Ergebnisse.
Das ist auf jeden Fall spannend, da dabei zu sein und das mitzuerleben, wenn so neue Forschungsergebnisse veröffentlicht werden und dann vielleicht auch zu einer Kontroverse führen, weil sie eben ältere Studienergebnisse in Frage stellen. Sie forschen ja aber auch in Richtung neue Therapieansätze. Was ist da zu erwarten?
Da tut sich sehr, sehr viel in dem Bereich Interventionsmöglichkeiten in der Psychiatrie im Allgemeinen, wie auch in der Sucht im Speziellen. Nur um ein Beispiel zu nennen, das ist die Therapie mit Psychedelika, assistierte Psychotherapie mit Psychedelika, wie zum Beispiel Psilocybin spielt hier eine entscheidende Rolle. Das ist der Wirkstoff aus diesen Magic Mushrooms. LSD wird auch genutzt, also halluzinogene Substanzen, bewusstseinserweiternde Substanzen nehmen gerade mehr und mehr Platz ein in der Therapieentwicklung, in der Psychiatrie, aber auch ganz besonders in der Suchtforschung. Und wir sind der festen Überzeugung, dass diese neuen Psychedelika-basierten Interventionen Hilfestellungen geben werden. Also die werden in den nächsten Jahren ein zusätzliches Instrument sein, um Patienten behandeln zu können. Das ist zumindest mein persönlicher Blick. Es gibt auch andere, die sagen, oh, das sind durchschlagend tolle Medikamente und die werden die Welt komplett verändern. Das wird nicht so sein. Die werden eine Hilfestellung geben, die werden unter Umständen für einige Patienten wirklich effektiv sein, aber dass wir jetzt mit Psychedelika breit abgedeckt Suchterkrankungen sozusagen heilen können, also da sind wir weit davon weg, das glaube ich nicht, aber es wird ein völlig neuer Weg sein in der pharmakologischen und psychotherapeutischen Behandlung von Suchterkrankungen. Wir haben aber auch andere Substanzen, Sie kennen Semaglutid, das ist die Abnehmspritze, die auch in Deutschland seit 1,5 Jahren Furore macht, in den USA natürlich schon länger. Ein Medikament, was ja nicht nur zum Abnehmen genommen wird, sondern tatsächlich auch, um süchtiges Verhalten in den Griff zu bekommen. Und da gibt es auch sehr interessante und hoffnungsvolle Daten, die zeigen, dass diese Abnehmspritze, das Semaglutid oder ähnliche andere GLP-1-Agonisten, insbesondere bei Leuten, die übergewichtig sind, den Alkoholdruck, das Kompulsive, ich muss jetzt unbedingt trinken, komplett wegnimmt. Das Ganze ist nicht nur anekdotisch, sondern es gibt hierzu auch schon von der klinischen Studie Daten und da wird jetzt gerade in USA, bei uns, auch in Deutschland und in Dänemark große Studien angelegt, um das weiter zu untersuchen. Also aus der Richtung könnte was ganz, ganz Spannendes sich entwickeln für Suchterkrankungen. Und das trifft nicht nur für Alkohol, das trifft auch für wirklich alle Suchterkrankungen zu.
Entschuldigung, kurze Zwischenfrage. Hat man irgendeine Ahnung, wie das pharmakodynamisch funktionieren könnte?
Letztendlich ist dieses Glucagon-like Peptide-Agonisten, dieser Rezeptor, der wird auch stark exprimiert im Belohnungssystem und vermittelt bei der Nahrungsaufnahme dieses Gefühl, naja, Nahrungsaufnahme ist was Gutes für das Belohnungssystem. Also der Magen, der gastrointestinale Trakt spricht mit dem Gehirn über das Belohnungssystem. Und so ist eigentlich eine Substanz, die eher zum kalorischen Intervention führt, über die Abnehmspritze, hat eine breitere Wirkung auf Verlangen. Wie das dann letztendlich genau auf molekularer Ebene funktioniert, das verstehen wir momentan nicht. Mhm.
Vielen Dank dafür. Sie wollten aber eigentlich gerade, bevor ich Sie unterbrochen habe, noch weitere mögliche Wirkstoffe nennen, die künftig helfen können.
Genau, ein weiterer Strang, der auch sehr spannend werden kann, ist das Oxytocin. Das spielt tatsächlich im Sozialverhalten eine wichtige Rolle. Und es zeigt sich, dass bei Suchterkrankungen dieses Oxytocin-System stark in Mitleidenschaft gezogen ist. Was sich auch dadurch zeigt, dass Drogen soziales Verhalten stark beeinflussen können. Eine Langzeitwirkung ist ja die chronische Drogeneinnahme eher was Antisoziales. Wenn Sie jetzt wirklich chronisch Alkoholkonsum betreiben im Übermaß, dann sind Sie auch nicht mehr so sozial kompatibel. Ja, und das zeigt schon, dass hier das Oxytocin ganz gut reinpasst. Und das Tolle ist jetzt, dass es seit kurzem synthetische Liganden gibt, die wesentlich wirkungsvoller sind wie das Hormon selbst. Die haben zumindest mal in präklinischen Untersuchungen wahnsinnig starke Effekte. Also wir haben das mit keiner anderen Substanz so durchschlagen gesehen und auch langfristig. Die können Alkoholkonsumverhalten, Kokainkonsumverhalten über Wochen lahmlegen. Also da könnte sich auch was sehr Spannendes entwickeln. Das sind jetzt nur drei Beispiele aus dem pharmakologischen Bereich, die ganz klar zeigen, die Weichenstellung ist gegeben. Wir gehen in ein neues Zeitalter der Pharmakotherapieentwicklung über. Wir sind da auch schon im klinischen Prüfbereich angekommen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir in ein paar Jahren auf dem Markt neue Möglichkeiten haben, Suchterkrankungen jetzt nicht zu heilen, aber zumindest zu mindern. Es gibt auch andere Verfahren, Neuromodulationsverfahren etc.
Was sind das für Verfahren?
Naja, dass ich direkt zum Beispiel durch Stimulation, über magnetische Stimulation, meine Aktivitätsfelder im Gehirn ganz, ganz selektiv auch manipuliere. Auch wir machen solche transkraniellen Magnetstimulationsuntersuchungen. Und wenn ich da zum Beispiel den präfrontalen Kortex gezielt in seiner Aktivität verändere, dann kann ich auch Effekte erzielen. Ich bin da aber in der großflächigen Umsetzung nicht so überzeugt. Diese ganzen Neuromodulationsmethoden, die wir zur Verfügung haben, die sind schon relativ aufwendig. Und wenn Sie sehen, wie groß die Suchtproblematik ist und wie groß die Behandlungslücke ist, wir reden ja von Millionen und Millionen von Patienten, dann kann ich so hochspezialisierte Verfahren vielleicht in manchen hochspezialisierten Kliniken anwenden, aber der niedergelassene Arzt hat da natürlich keine Chance, in die Richtung zu gehen. Also da ist man dann schon mehr auf eine gute pharmakologische Intervention eingestellt.
Zwar nicht auf neurobiologischer Ebene wirksam, aber trotzdem sehr effektiv ist ja das Medikament Disulfiram, auch bekannt unter dem Markennamen Antabus. Das ist ja in Deutschland nicht mehr zugelassen. Das blockiert die Aldehyddehydrogenase. Den Menschen wird dann übel, wenn sie trotzdem weiter trinken. Und das führt dann zu einer Konditionierungsreaktion und die Menschen trinken dann weniger. Kann aber eben auch schwere, zum Teil letale Nebenwirkungen machen. In anderen Ländern, zum Beispiel Dänemark, wird es ja noch eingesetzt. Wie stehen Sie dazu, dass Disulfiram in Deutschland nicht mehr auf dem Markt ist?
Ich persönlich bin ein großer Verfechter der Antabus-Therapie. Und die Dänen, die zeigen uns, das ist erfolgreich, wenn man es richtig macht. In Dänemark werden pro Jahr ca. 30.000 Patienten sehr gut mit Disulfiram behandelt. Und ich finde es sehr schade, dass wir in Deutschland das so auch gar nicht mehr durchführen können, weil die Substanz ist bei uns ja vom Markt genommen. Man verdient mit der Substanz nicht besonders viel. Es wird auch im Krebsbereich Disulfiram als Präparat entwickelt. Es ist letztendlich, müssen Sie sehen, wir haben viele, viele gute Medikamente, die nicht auf dem Markt sind, weil man kein Geld damit verdient. Das ist traurig, aber leider sind in den großen Pharmakonzernen die Marktanalysten diejenigen, die das Konzept bestimmen und nicht die, die zeigen, hey, wir haben eine wirkungsvolle Medikation.
Das sind schon sehr klare Worte. Gibt es denn sonst noch etwas, das Sie unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchten?
Ja, das ist die Entstigmatisierung. Die Stigmatisierung bei psychiatrischen Erkrankungen ist nach wie vor sehr hoch. Wir haben auch im Suchterkrankungsbereich nach wie vor einen hohen Grad der Stigmatisierung. Viele Leute, wenn es dann wirklich hart auf hart geht, sagen, ach, das ist ja nur eine Erkrankung der Willensstärke. Der ist halt nicht stark genug, der Patient, und soll sich doch mal ein bisschen mehr anstrengen, obwohl wir seit Jahrzehnten das von der WHO als Krankheit anerkennen. Wir unterstellen den Suchtpatienten immer eine Schwäche und wir versuchen auch, die Problematik kleinzureden oder gar nicht anzugehen. Ja, und je mehr wir das entstigmatisieren, umso offener wird auch der Patient für Hilfestellung. Umso offener wird ein Patient für einen guten Rat. Ja, und der Podcast, den wir hier jetzt gemeinsam machen, hilft sicherlich auch zum gewissen Grad der Entstigmatisierung. Das ist eine Erkrankung, sogar eine schwere Erkrankung. Es sterben viele, viele Menschen. Und wir müssen es einfach als eine Erkrankung so auch wahrnehmen, ja, und den Menschen auch in seiner Erkrankung sehen und nicht das einfach runterspielen und sagen, das ist nur eine Charakterschwäche. Das ist es nicht.
Das kann man so nur unterstreichen. Professor Sparnagel, vielen Dank, dass Sie heute zu Gast im Amboss Podcast waren.
Gut, vielen Dank.
Und auch euch zu Hause vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann drückt am besten auf Abonnieren. Und außerdem freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr den Amboss Podcast weiterempfehlt. Vielleicht kriegen wir ja so auch noch ein paar Leute für die Suchtmedizin begeistert oder für die Forschung. Und wenn ihr Amboss einfach mal kostenlos ausprobieren wollt, das geht natürlich auch. 5 Tage kostenlos. Das läuft dann von alleine wieder aus. Da muss man sich nirgends abmelden. Dann habt ihr 5 Tage Zugriff auf unser kompaktes und leitliniengerechtes Amboss Wissen. Alle Infos dazu, zur Amboss Wissensplattform, zu unseren buchbaren Online-Fortbildungen und zum Amboss Podcast, findet ihr wie immer unter go.amboss.com/podcast. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.